Krumme Straße ist der gemeinsame Podcast der Zeitschrift Merkur und des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Kultur. Manchmal interessiert uns ein Thema, manchmal die Person und ihr Schaffen. Entsprechend unterschiedlich ist das Format der Gespräche. Die Krumme Straße können Sie auch abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich direkt auf den Seiten des Merkur und des KWI. Gastgeber ist heute Eckhard Knörer, Herausgeber des Merkur.
Ja, willkommen, liebe Anwesende, willkommen, lieber Niklas Weber. Ich muss gleich am Anfang sagen, das ist eine Hybridveranstaltung. Das ist nämlich gleichzeitig die Merkur-Preisverleihung bzw. das Gespräch mit dem Preisträger über das Preisträgerwerk. Und es ist eine Folge unseres Podcasts, die dann ab 1. April auch überall online zu hören sein wird. Podcast heißt Krumme Straße. Eine Sonderfolge, das erkläre ich jetzt sozusagen nach beiden Seiten hin. Es ist eine Podcast-Folge mit vielen, vielen, erfreulich vielen Anwesenden. Ja, also erstmal noch Glückwunsch zu dem Preis, zu dem wohlverdienten Preis. Wir sprechen bei der Veranstaltung eigentlich immer sehr konzentriert über die Arbeit, über das Buch, über die Entstehung der Arbeit, über Hintergründe. Deswegen nochmal kurz sozusagen vor die DIS gefragt, eher nach der akademischen Laufbahn. Ich habe in der Vita gesehen, Sie haben, wie jeder vernünftige Mensch, recht lange studiert. Ab wann lief das sozusagen auf dieses Thema zu?
Ich war Langzeitstudent und ich habe meine Masterarbeit zur Geschichte der Todesstrafe geschrieben, also zu einer einzelnen Hinrichtung. Da ist damals auch ein Text im Merkur erschienen, worüber ich mich damals sehr gefreut habe. Und mich hat dieses Thema sehr fasziniert, aber ich hatte dann auch das Gefühl, ich bin irgendwie durch damit. Ich habe das jetzt, also da passiert jetzt nichts mehr Neues. Und ich wollte gerne promovieren und habe dann einfach gesucht, was könnte ein Thema sein. Und da ist es einerseits dann eben dieses Buch von Schiedelbusch, was mich in meinem Studium so einfach begleitet hat und was mich vor allem stilistisch immer sehr beeindruckt hat. Also so kann man auch Geschichte schreiben. Und andererseits war zu diesem Zeitpunkt, das war so ungefähr 2018, als das losging, gab es diese Klassendiskussion. Also da kam die Klasse zurück mit vor allem den Franzosen, Eribon oder in das Buch von Aidan Offe, und dann hat sich dieses Thema so langsam rauskristallisiert. Aber es war ein langer Prozess dann auch, bis es fertig geworden ist. Und es ist sehr schön, dieses Ende so begehen zu dürfen.
Also in dem Buch steht auch der Satz, ich verdanke mein Interesse an dem Thema einzig und allein Wolfgang Schiewelbuschs Geschichte der Eisenbahnreise. Vielleicht, um das dazu zu sagen, das ist ein Buch von 1977. Inzwischen ein Klassiker, das allerdings zu den notorischen Werken gehört, die auch das Scheitern des Autors in der Akademie bezeichnen. Es war ursprünglich mal vom Projekt her als Habilitationsschrift geplant und ist schlicht abgelehnt worden. Also so neben Benjamins Trauerspiel, so die große, sozusagen der große, das große Niet des akademischen Betriebs. Sie sehen das Buch auch nicht komplett unkritisch, das wird an vielen Stellen immer wieder deutlich. Ich habe jetzt bei der Recherche gesehen, dass 2019 bei der Geschichte der Gegenwart schon so ein Text erschienen ist, Schiewelbusch wiedergelesen. An welchen Stellen würden Sie sagen, ist das, also inspirierend ist es natürlich nach wie vor, weil es einfach ein sehr extrem originelles Buch ist, das sehr viele spannende Thesen, die selbst wenn sie nicht ganz richtig sind, spannend bleiben, in den Raum stellt. Aber also an welchen Stellen würden Sie sagen, zweigen Sie doch entschieden ab von diesem inspirierenden Vorbild?
Also ich glaube, dass die Fragen, die ich stelle, ein bisschen banaler sind als die, die Schiewelbusch stellt. Also Schiewelbusch geht es ja um sowas wie industrialisiertes Bewusstsein in der Moderne, und dazu kann ich nicht so viel sagen. Das ist einfach viel weiter gefragt. Und das knüpft aber trotzdem an Passagen ganz konkret an, die bei Schiewelbusch da stehen, über die Geschichte der Klassengesellschaft. Über die Geschichte der Klassengesellschaft, die eben mit der Eisenbahn zusammenhängt, und über die Enttäuschung von Erwartungen, die mit der Einführung dieses Klassensystems befördert werden, über die Art und Weise, wie an die Art und Weise, wie Schievelbusch das deutsche Klassensystem mit dem mit der vermeintlich klassenlosen amerikanischen Eisenbahngesellschaft kontrastiert. Das sind so ganz konkrete Kritikpunkte, wo ich das einfach mehr runterbreche auf das Soziale. Kann vielleicht auch sagen, dass das Schievelbusch, wir haben uns dann auch kennengelernt. Mhm. Das waren auch interessante Begegnungen, auch wenn wir uns persönlich nicht gut verstanden haben, muss man auch sagen. Schievelbusch ist schon auch sehr frustriert gewesen bis ans Ende seines Lebens, kann man glaube ich so sagen, wie sein akademischer Lebensweg so verlaufen ist. Und er ist auch frustriert gewesen, dass er immer wieder auf die Geschichte der Eisenbahnreise angesprochen worden ist. Und er wollte über viel, viel mehr reden. Er hatte so viel gemacht und dann kommen dann immer wieder Leute und sagen Eisenbahnreise, Eisenbahnreise.
Der Einstieg ist was anderes. Der Einstieg ist eigentlich über das Bild, das man auch auf dem Cover sieht, was man jetzt im Podcast nicht sieht. Das ist von Wolze, wie heißt der mit Vornamen?
Berthold Wolze.
Berthold Wolze. Schon der Titel ist eigentlich unklar, das firmiert, oder es ging viral, dieses Bild vor ein paar Jahren. Also vielleicht beschreiben Sie einfach auch von diesem Bild ausgehend mal, was da sozusagen schon alles an Themen des Buches drinsteckt.
Ja, das ist so ein bisschen ein Internet-Meme gewesen und man kennt das jetzt unter dem Titel Der lästige Kavalier. Und das, was das, glaube ich, für NutzerInnen der sozialen Medien interessant macht, ist, dass man in der Vergangenheit aktuelle Problemkonstellationen erkennt. Ach so, auch da gab es schon diese Form von sexueller Belästigung. Und das wird parallelisiert. Das ist übrigens auch meines Erachtens gar nicht ganz falsch. Wenn man sich jetzt aber mit der Bildgeschichte beschäftigt, sieht man, dass es eigentlich einen anderen Titel hatte, Ins feindliche Leben. Das ist eine Anspielung, die man im 19. Jahrhundert natürlich versteht, die ich jetzt so nicht mehr verstanden hätte. Das ist die Glocke. Und da geht es um die Trennung der Geschlechtersphären. Also der Mann muss hinaus ins feindliche Leben und so weiter und so fort. Und die Frau wiederum hat im Hause zu walten. Und wenn jetzt dieses Bild mit ins feindliche Leben betitelt wird, dann geht es eben um die Auflösung dieses Geschlechtermodells. Notgedrungen, weil das sehen auch die Betrachterinnen des Bildes im 19. Jahrhundert. Die Eltern dieses jungen Mädchens sind offenbar gestorben und sie muss jetzt arbeiten gehen. Trotzdem ist es natürlich so, dass es auch im 19. Jahrhundert verstanden wird als Form von sexueller Belästigung, was da geschieht. Und das ist für mich auch eine gute Möglichkeit gewesen, so ein bisschen einzuleiten in Themen dieser Arbeit, weil dieses Thema sexuelle Gewalt in Eisenbahnen, das ist ein Thema, das 19. Jahrhundert sehr stark beschäftigt, gerade auch zu dieser Zeit, weil es eben auch sehr spektakuläre Fälle gibt, die weltweit skandalisiert werden und die dann dazu führen, dass man sagt, die Geschlechter müssen getrennt werden. Es braucht jetzt sogenannte Frauencoupés, um Frauen vor männlichen Übergriffen zu schützen. Ein Aspekt des Bildes, den ich auch noch interessant fand, war, und das ist übrigens auch schon in Diskussionen in den sozialen Medien angeklungen, man kann sich fragen, ob derjenige, der diesen Übergriff hier begeht, also wer ist das eigentlich? Und es gibt schon im 19. Jahrhundert Einzelne, die darin einen Juden erkennen. Das heißt, es ist auch ein bisschen die Frage, ist das ein antisemitisches Bild? Und es ist was ich auch gar nicht ganz auflösen konnte. Aber diese Frage nach Rasse spielt auch da zumindest in manchen Rezeptionsweisen eine Rolle. Und darum geht es natürlich auch in meiner Arbeit sehr viel.
Also überhaupt geht es ja von Anfang an bei der Eisenbahn um einerseits etwas, was viele als Versprechen begriffen haben, nämlich eine Demokratisierung, plötzlich ein Verkehrsmittel, das alle benutzen. Also das wäre dann auch genau zu klären, ob das wirklich so ist und ob es dann, wie weit sich das zum Beispiel auch von dem Kutschenverkehr unterscheidet, das spielt bei Ihnen auch eine wichtige Rolle. Zugleich werden aber sofort wieder Trennungen eingeführt. Also Sie sprechen jetzt von dem Frauencoupé, das gab es nicht von Anfang an. Es gab sogar Diskussionen über Judencoupés, die dann aus verschiedenen Gründen so nicht stattgefunden haben. Aber natürlich gab es die Trennung in die Klassen, in dem Fall erstmal nur Wagenklassen. Also es sind erstmal 4 Wagenklassen. Oder wie war da genau die Geschichte? Ich hab's irgendwann nicht mehr ganz genau in den zeitlichen Zusammenhängen und in den Länderzusammenhängen. Auch das kommt ja immer noch dazu. Das Buch ist zwar auf die deutsche Situation konzentriert, aber es gibt immer Ausblicke in alle möglichen anderen Richtungen. Aber wie war das nochmal mit den Klassen?
Ja, das ist regional auch so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn wir aufs 19. Jahrhundert zurückschauen, kann man schon sagen, es gibt diese 4 Klassen, weil das in Preußen später so eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn wir jetzt in die Anfangszeit zurückschauen, in die 40er Jahre, dann ist es ganz interessant zu sehen, dass es gerade in den süddeutschen Staaten so ist, dass man diese 4 Klassen hat. Das wird später, wird halt immer gesagt, das ist eine preußische Erfindung, weil damit gleichgesetzt wird, besonders krasse soziale Ungleichheit, die politisch auch gewollt ist. Aber es sind eher die liberalen süddeutschen Staaten, die dieses 4-Klassen-System einsetzen. Und das hat auch den ganz konkreten Grund, dass man sagt, wir wollen auch die Armen mit integrieren in die Zirkulation. Also das meint dann in der Zeit einfach nur den Verkehr. Wenn wir das aber machen wollen, dann braucht es eben diese Unterschiede. Es muss in irgendeiner Art und Weise voneinander symbolisch getrennt werden. Was bedeutet, dass dann die 4. Klasse, in der sehr bald die große Mehrzahl der Passagiere fährt, am Anfang ohne Dach fährt. Und das ist das bietet dann schnell die Möglichkeit, über diesen Eisenbahnraum soziale Ungleichheit zu thematisieren bzw. anzuprangern. Und da hat man auch schon so erste Ansätze dessen, was man dann später in den 1890er Jahren sehr stark hat, Ansätze dessen, dass man Klassengesellschaft darüber thematisieren kann. Diese sogenannten Stehwagen werden dann auch in den 1840er Jahren abgeschafft. Mit der Zeit bedeckt, weil man auch sieht, das kann ein Problem sein, dass das so skandalisiert wird. Und das taucht dann später in den Kolonien wieder auf. Also in den Kolonien müssen afrikanische Passagiere auch ohne Dach fahren.
Von hier aus vielleicht auch nochmal die Frage zum Zuschnitt der Arbeit, weil es gibt, wie gesagt, immer Ausblicke. Es gibt ein wichtiges Kapitel zu den Kolonien. Es gibt aber zum Beispiel auch den kleinen Hinweis, dass Sie ursprünglich vorhatten, historisch auch noch weiterzugehen, dass man aber, was natürlich sofort einleuchtet, die Geschichte des Holocaust nicht einfach so noch dazu erzählen kann. Also das war so klar, das kann nicht mit in dieses Buch hinein. Aber gab es noch andere Stellen, wo Sie erst weiter ausholen wollten oder wo Sie, wie zum Beispiel in der Kolonialgeschichte gesehen haben, das muss aber jetzt unbedingt mit rein?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich ja eigentlich eine Arbeit darüber schreiben wollte, was Wagenklassen eigentlich mit sozialen Klassen zu tun haben. Also wirklich so ganz banal runtergebrochen, die Popularität dieses Konzepts Klasse hat hier auch was mit Wagenklassen zu tun. Ich habe dann einfach relativ schnell gemerkt, und ohne jetzt irgendwie ein Anhänger intersektionaler Ansätze unbedingt zu sein, ich habe relativ schnell gemerkt, dass es da viel mehr zu holen gibt, quasi, wenn man den Blick weitet, wenn man nach Geschlechtertrennung fragt, wenn man nach Rassentrennung fragt, dass es da auch viel mehr rauszufinden gibt, was neu ist. Gerade in Bezug auf das Thema Klasse hätte ich die Arbeit aber gerne bis in die 1950er Jahre geschrieben, weil ich glaube, da in den 1950er Jahren mit der Abschaffung der 3. Klasse kommt dieser Diskurs, der Wagenklassen und soziale Klassen aneinander koppelt und damit immer wieder politisch zu mobilisieren versucht oder Klasse zu erzählen versucht. In literarischer Form kommt ein Stück weit an ein Ende.
Ja, was an dem Buch toll ist, also für mich besonders als Literaturwissenschaftler, ist es, die Quellen sind sehr häufig literarische Texte. Zum großen Teil eher nichts Kanonisches. Also da ist auch viel irgendwie aus Zeitschriften. Also da haben sie wirklich sehr viel ausgebuddelt. Ich nehme an, das war viel Archivarbeit und viel Glücksfunde, oder hatten Sie da irgendwie systematisch nach Stichworten gesucht?
Ja, nee, es ist nicht viel Archivarbeit. Also es ist viel Digitalarbeit. Ich meine, das ist ja eine Corona-Arbeit. Ich stand da 2020 dann schon vor einem Problem, weil ich auch nicht wusste, wie kann ich das denn jetzt durchführen? Und mein großes Glück war die Digitalisierung. Und ich habe erstmal viel rumgesucht in digitalen Beständen. Und dann bin ich natürlich später auch dann wiederum ins Archiv gegangen, um das dann irgendwie zu überprüfen und weitere Sachen zu finden. Aber erstmal sind das viele Funde über das Digitale. Und dann, es geht viel um, wenn man so will, schlechte Literatur, an der ich aber eine ganz große Freude auch hatte. Also es geht ja um das, was immer wieder gesagt wird, das, was immer wieder vorkommt. Es soll nicht so wahnsinnig originell sein, sondern das soll ja irgendwie diese kollektiven Imaginationsräume vermessen. Und es ist zugleich so, oder ich habe mir zumindest da Mühe gegeben, dass die Schönheit dieser Literatur trotzdem irgendwie zum Sprechen kommen soll, weil ich diese Texte auch wirklich gerne mochte, weil die auch immer wieder sehr, sehr witzig sind.
Und das ließ sich dann, schwieriger war wahrscheinlich, das dann abzugleichen mit der Realität, weil die vermutlich ja entlegener bestenfalls dargestellt war. Oder es gibt natürlich sicher viel Eisenbahnfachliteratur, es gibt ja auch viele Eisenbahn-Nerds, die das vermutlich verfolgen. Aber wie genau, gab es auch Stellen, wo Sie sagen müssen, also ich kenne die ganzen Fantasien dazu, aber wie, zu welchem Grad das wirklich zugetroffen hat, ist heute gar nicht mehr so richtig zu sagen?
Ja, das ist grundsätzlich so. Also dieses Verhältnis Literatur und, wenn man so will, tatsächliche Erfahrung, das lässt sich einfach nicht so richtig hier einholen. Wenn man zum Beispiel, also wenn man jetzt nochmal nach dem Begriff der Klasse fragt, dann ist es, man kann einfach zeigen, dass so in den 1890er Jahren um 1900, es gibt unzählige Erzählungen, Zeitungsartikel, politische Reden, in denen das irgendwie kurzgeschlossen wird, in dem dieser Zusammenhang behauptet wird, dass Wagenklassen, dass das gewissermaßen ein Erfahrungsort von Klasse ist. Ob das jetzt tatsächlich der Fall gewesen ist, wage ich zu bezweifeln. Aber man kann darüber Klasse erzählen. Und aber ja, wie das dann tatsächlich gewesen ist, das weiß ich natürlich nicht.
Es ist auch politisch nicht immer den Intuitionen entsprechend. Also es gibt eine Figur, von der ich noch nie gehört hatte, Eduard Engel, ein Autor, der extrem erfolgreich war mit einem Buch, das aber, also ich habe heute dann noch mal seinen Wikipedia-Eintrag nachgelesen, der ist bekannt für ein anderes Buch, darüber schreiben sie auch, also das ist sozusagen ein Sprachkritiker, ein Sprachreinheitsautor, der dann, auch darüber schreiben Sie kurz, also ich glaube, der war einfach so interessant, dass das auch alles da noch Platz bekam, es ist ja auch super interessant, der dann von Ludwig Reiners plagiiert wurde, der eine Sprachfibel veröffentlicht hat, die auf ganz viele Grundsätze von Engel zurückgeht. Aber Sie haben eigentlich dieses andere Buch wieder ausgegraben und das auf den ersten Blick liest es sich offenbar schon wie ein quasi sozialistisches, das Bahnfahren ist zu teuer, es muss für alle günstiger werden, ist aber dann gar nicht so. Oder zumindest ist es kein sozialistischer Hintergrund.
Nee, das also Engel ist eine meiner Lieblingsfiguren gewesen, ist ein Entwälzer der deutschen Sprache, was ich wirklich sehr schade finde auch, dass das also zum gewissen Grad funktioniert hat, auch wenn das gar nicht so sehr mit Engel zu tun hatte. Und Engel ist zu seiner Zeit durchaus populär und viel gelesen. Diese Eisenbahnreform passt nicht so richtig in sein sonstiges Werk rein, aber das ist ein Buch, auf das er auch am Ende seines Lebens besonders stolz gewesen ist, was er nochmal am Ende seiner Memoiren in den Vordergrund stellt und wofür er erinnert werden wollte, was nicht funktioniert hat. Und Engel ist jemand, der seine Forderungen nach einem Zonentarif, nach einer Abschaffung der vierten Klasse und so weiter und so fort explizit damit begründet, dass man damit den Sozialisten das Wasser abgraben kann. Also der ist Nationalliberaler und später hat er sogar gewisse Sympathien für den Faschismus. Das ist keine sozialistische Perspektive. Das ändert aber nichts daran, dass es teilweise so wahrgenommen wird. Also das Engel ist auch Jude, praktiziert das selbst nicht, aber er wird dann eben auch von der konservativen Presse als jüdischer Eisenbahnsozialist dargestellt und diffamiert. Und vielleicht noch eine Fußnote dazu, weil ich also das interessant fand. Engel ist ja dann später von Ludwig Reiners plagiiert worden. Also Engels deutsche Stilkunst ist dann verschwunden. Ludwig Reiners hat angeblich Generationen von JournalistInnen geprägt. Und wenn man das zurückverfolgt in die Jahre der Eisenbahnreform, kann man sehen, dass Engel das in umgekehrter Rollenverteilung schon mal passiert war, weil es damals einen großen Eisenbahnreform-Widersacher gab, Dr. Franz Perrot, den man jetzt noch vielleicht kennt als Verfasser der sogenannten Ära-Artikel. Also ein besonders scharfer Deutsch-Konservativer und der damals behauptet, dass Engel ihn plagiiert hat und damit einen Skandal auszulösen versucht.
zum Vergleich einen Blick aufs Internationale. Also Amerika spielt immer wieder eine wichtige Rolle, auch als Imaginationsraum. Also das können Sie schon sehr klar sagen, dass die Gleichheit, die sich da viele imaginieren, so eben auch nicht existiert hat, da vor allem auch aus Rassengründen. Also wie war das, also zum einen dieser Vergleich, aber auch der Vergleich mit anderen Ländern, Großbritannien, Belgien, das wichtig war?
Ja, ja, Belgien ist vor allem am Anfang wichtig, aber vor allem aus süddeutscher Perspektive als Vergleichsfolie. Aber für die deutsche Linke ist Amerika eigentlich im ganzen 19. Jahrhundert das Paradies, weil es da angeblich keine Klassen gibt auf der Eisenbahn. Und dieser Klassenmangel bezeichnet eben dieses republikanische Einheitsideal, Gleichheitsideal. Und das ist eine Erzählung, die auch zeitgenössisch von Amerikanern sehr gerne erzählt wird. Das findet man immer wieder. Und das findet man dann später in der wissenschaftlichen Literatur bis bei Schievelbusch, der das ja auch reproduziert. Tatsächlich ist es so, dass es in Amerika dem Namen nach keine Klassen gibt im 19. Jahrhundert. Es gibt aber sehr wohl informelle Klassen und die funktioniert einerseits über die Geschlechtertrennung, dass man ein sogenanntes Ladies' Car einrichtet, das eine informelle erste Klasse ist, und auf der anderen Seite die Rassentrennung. Und diese Rassentrennung gibt es vor allem am Anfang im Norden. Im Süden braucht es das zum dem Zeitpunkt noch nicht, weil diese Sklaverei ist auf so eine Art und Weise nicht notwendig macht, dass man hier danach unterscheidet. Und später setzt sich das aber in den ganzen Vereinigten Staaten durch und wird zum Fundament auch für die juristische Rassensegregation.
Und in also andere Länder, gibt es da signifikante Differenzen?
Ja, also das habe ich mir jetzt nicht so systematisch angeschaut, aber ja, gibt es schon. Also es ist in England gibt es am Anfang ein besonders rigides Klassensystem, was auch noch stärker als das in den deutschen Staaten der Fall ist, skandalisiert wird und in Bezug auf Klassenverhältnisse gedacht wird. Das wird dann aber auch im Zuge dessen, dass die Bahnen in England privatisiert werden, Ende des 19. Jahrhunderts in ein Zweiklassensystem transformiert. In Frankreich ist es ein Dreiklassensystem, das ist auch, aber da kenne ich mich jetzt im Detail nicht so aus, aber diese Politisierungen von Wagenklassen, die funktionieren schon am ehesten dann, wenn es eben auch so eine vierte Klasse gibt.
Das dann eben auch für das Kolonialsystem eine Rolle spielt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Deutschen da auch von die allerrigidesten,
ja,
die sozusagen auf dieser so diese vierte Klasse, die nur für die Afrikaner, also die so keinerlei Vermischung zulassen wollen.
Ja, also das kann man wirklich sehen im kolonialen Vergleich. Also in den britischen Kolonien ist das schon so, dass es so gewisse Zwischenzonen gibt, dass man gewissermaßen das intersektional auch denkt. Also wenn sogenannte Eingeborene besonders wohlhabend sind, dann können diese Rassengrenzen überschritten werden und dann kann man auch unter Umständen mal erster Klasse fahren. Oder es gibt immer wieder Grenzbereiche, nicht direkt festgelegte Grenzen. Und in den deutschen Kolonien ist das anders, auch wenn es anfangs auch diese Diskussionen gibt, inwiefern das irgendwie gemacht werden muss. Es ist in Deutsch-Südwest ein bisschen anders als in Deutsch-Ostafrika. Also in Deutsch-Ostafrika gibt es dann eine sogenannte Zwischenklasse für die arabische und für die indische Bevölkerung. Auch interessant, dass die Art und Weise, wie über die indische Bevölkerung, das ist also eine winzige Minderheit, da wird dezidiert antisemitisch wird darüber geschrieben. Und da gibt es aber eben so die Möglichkeit, eine Zwischenklasse einzuführen. In Deutsch-Südwest ist es aber nicht möglich, obwohl es da durchaus auch Bevölkerungsgruppen gegeben hätte, die man auch aus rassistischer Perspektive gewissermaßen in einem Zwischenraum hätte sich vorstellen können. Das ist an der Stelle übrigens dann auch nicht, also das schließt dann auch an Erkenntnisse der Forschung an, was diesen rassistischen Extremismus der Deutschen betrifft. Das, also zum Beispiel Ulrike Lindner.
Ja, also was immer wieder auch in der Literatur eine wichtige Rolle spielt und meistens nicht positiv, ist, dass man eben doch konfrontiert ist mit Leuten, mit denen man nichts zu tun haben will, im selben Abteil, trotz der Klassentrennung, trotz der Geschlechtertrennung. Da sind böse Karikaturen zu sehen oder auch relativ scheinbar harmlose Gartenlaubebilder, die das eher so komisch als Witz aufzeichnen. Aber das zieht sich auch durch. Ich weiß gar nicht, gibt es da, ab wann würde man sagen, gibt es vielleicht da eine historische Entspannung? Gar nicht, oder? Also jetzt in dem Berichtszeitraum.
Ja, ich glaube, das ist ja das, was die Eisenbahn auch interessant macht. Und das macht sie ja bis heute auch interessant, vor allem fürs Kino, dass man halt, man kann halt andere treffen, wie sehr das auch getrennt wird. Man kann andere treffen und das kann aber natürlich unterschiedlich diskutiert werden. Und also ein besonders prägnantes Beispiel in diesem Zusammenhang ist ja dann Wilhelm Marr, der etwas überspitzt gesagt, der Erfinder des deutschen Antisemitismus, der in den 80er Jahren beschreibt, dass es gerade im Eisenbahncoupé das Problem, also das Problem, sich den Raum mit jüdischen Menschen teilen zu müssen, dass es sich da am dringlichsten stellt und der deshalb für dieses Judencoupé plädiert. Und das ist eine extreme Variante, sowas als unangenehm zu empfinden. Aber dass man das in irgendeiner Art und Weise immer wieder schwierig findet, aber dass man das eben auch herbeisehnt, das ich glaube, das ist bis heute bis zu einem gewissen Grad so, wobei es natürlich also diese Faszination für die Eisenbahn als Raum ist natürlich auf das Abteil irgendwie angewiesen und auf das Vis-à-vis. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann funktioniert das auch nicht mehr so.
Hm. Genau, das habe ich mich auch dann irgendwann gefragt, als von dem Schaffnersterben die Rede ist.
Ja.
Dass die, also die sind, ich habe mich gefragt, wieso sind die gestorben, aber dass, also die Bahn war bis wann so, dass man außen vorbeiging und dass man dann, die sind nämlich gestorben, indem sie von den Brettern an der Außenseite gefallen sind.
Ja, die müssen da so balancieren.
Ja.
Und es fallen halt viele runter und also diese Zahlen sind wirklich erstaunlich. Und das ist aber auch das ist regional unterschiedlich. Mhm. Also es gibt nicht überall, also das Problem ist da eben der abgeschlossene Coupé-Wagen, der keinen Durchgang kennt. Das hat Schiedelbusch übrigens auch schon wunderbar beschrieben. Weil das vor dem Hintergrund der Eisenbahnmorde zu einem Problem wird, weil Menschen dann, also vor allem erstklassige Passagiere, Angst davor bekommen, allein zu sein. Und dieser abgeschlossene Coupé-Wagen entspricht aber, so sagen das zumindest immer wieder die Eisenbahnverwaltung, einem europäischen Bedürfnis. Man möchte nicht diesen Durchgangswagen, sondern möchte seine Ruhe haben in diesem abgeschlossenen Abteil. Dass diese abgeschlossenen Coupé-Wagen in Betrieb sind, das ist so, glaube ich, bis in die 20er Jahre der Fall. Aber es gibt parallel dann auch durchaus Durchgangswagen, die für Schaffner sehr viel sicherer sind.
Und also diese Coupé-Wagen, die schließen dann ja tatsächlich an die Postkutsche an.
Ja, das sind, also Schiebebusch hat das auch schon sehr schön gesagt, das sind auf Schienen montierte Kutschen. Die heißen am Anfang auch so. Also am Anfang spricht man auch nicht unbedingt von Klassen, sondern man bezeichnet Eisenbahnklassen mit Kutschentypen. Also das sind Berlin, das sind Diligencen, das sind Charabon. Und das verschwindet dann so in den 40er Jahren, aber am Anfang sind das noch diese Kutschenbezeichnungen.
Was die Klassenlogik nicht erklärt, ist das Ökonomische. Also, weil das ist nicht ökonomisch, das so zu machen. Die erste Klasse taucht immer wieder auf, ist defizitär, die lohnt sich eigentlich nicht. Das ist ja vermutlich bis heute so. Also diese Existenz ist, da sie nicht ökonomisch erklärlich ist, muss natürlich anders erklärt werden. Insofern ist da die Verbindung zur Klasse im gesellschaftlichen Sinn schon oder zum Standesüberrest, das ist ja auch...
Ja, genau, man kann das auch als Standesüberrest... Ja. Also gerade in den 40er Jahren werden diese Sachen ja sehr offen diskutiert und da ist das eher eine Übertragung der ständischen Welt. So versteht man das. Und also das ist auch... Es ist schon so, dass das wird... Aus bürgerlicher Perspektive fährt man nicht erster Klasse. Das ist ein aristokratisches Residuum, mit dem man eigentlich nichts zu tun hat. Und aus Sicht der Eisenbahnverwaltung beziehungsweise derjenigen, die sie betreiben, ist das etwas, was halt irgendwie da sein muss und was man nicht einfach abschaffen kann. Aber das ist, ökonomisch ist das ein Problem, weil das einfach sehr teuer ist. Und es wird auch im Laufe des 19. Jahrhunderts immer teurer und immer problematischer.
Was eigentlich relativ wenig auftaucht, wenn ich mich recht erinnere, sind sowas wie Parlamentsdebatten zur Eisenbahn. Gibt es da wenig Material oder wenig Diskussion?
Also das hätte ich jetzt gar nicht so empfunden, dass das wenig auftaucht. Also ich habe mir das an zwei Punkten angeschaut. Mhm. Ich habe mir das für die 1840er Jahren in Baden angeschaut, weil es da besonders intensive Diskussionen darum gibt. Und da taucht auch diese Formulierung von der Viehklasse auf, das ist ja auch die Art und Weise, wie die badischen Eisenbahnen ihre Passagiere befördern, die wird damit gleichgesetzt, dass man sagt, die behandeln diese Menschen wie Vieh. Und Zitat eines sehr prominenten Abgeordneten, das ist das Schlimmste, die schlimmste Qual, die man Menschen antun kann. Und diese Art von politischer Skandalisierung, die gibt es im badischen Parlament in den ganzen 40er Jahren, bis hin zur Revolution. Diese Rede von der Viehklasse, die hat man dann aber eben auch in den 1890er Jahren, in, Anfang des, 20. Jahrhunderts in Preußen. Da werden diese Debatten wieder aufgeführt in einer sehr, sehr ähnlichen Art und Weise. Und doch, das wird schon immer wieder benutzt, um, also vor allem eben von Seiten der SPD, um so eine Form von symbolischer Klassenpolitik zu betreiben.
Und das sind ja, wer betreibt eigentlich die Bahn? Also in, es gibt in England auch auf jeden Fall Privatbahnen. Ja. Wie ist das in Deutschland?
Es ist unterschiedlich. Ja. Ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber das wird in Preußen werden das dann Staatsbahnen. Das Beispiel Baden ist aber auch der Fall einer Staatsbahn. Am Anfang ist es noch so, dass es auch viel von Privatgesellschaften gemacht werden. Und Privatgesellschaften folgen natürlich mitunter dann anderen Logiken. Also für die gilt so eine Regel wie, wir müssen jetzt für eine bestimmte Klasse der Gesellschaft einen besonderen Ort schaffen, nicht unbedingt. Genauso wie sich übrigens dann auch in den USA, wenn schwarze BürgerrechtlerInnen gegen diese Rassentrennung opponieren, sich durchaus merkwürdige Allianzen ergeben mit privaten Betreibern von Eisenbahngesellschaften, für die das einfach ökonomisch nicht sinnvoll ist, diese Art von Rassentrennung zu implementieren.
Was man auch wiederfindet, wahrscheinlich nicht überraschend, sind sowas wie moralische Paniken. Also gerade dieser Vergewaltigungsfall, der sehr, jetzt habe ich die Namen vergessen, aber...
Ja, das ist ein Becker und Dickinson.
Genau.
Ja.
Der in einem Kapitel eine zentrale Rolle spielt. Das zeichnen sie erschreckend genau nach, wie dieser Fall, der eigentlich erstmal korrekt aufgeklärt wird, also der Mann hat einen ganz klaren Vergewaltigungsversuch unternommen, wird dafür auch verurteilt, wie das aber dann von der Öffentlichkeit umgearbeitet wird, in so eine Schuldumkehr.
Das fand ich auch, also in dem Fall unhistorisch gesprochen, verblüffend aktuell, wie das damals auch so gelaufen ist. Ja. Und das ist ein sehr spektakulärer Fall, weil das Personal auch so prominent ist. Das sind eben Menschen, die Teil der oberen 10.000 sind, wie man sagt. Und der Fall ist eigentlich ziemlich eindeutig, aber er wird sehr genau besprochen, es wird sehr genau diskutiert, wer jetzt eigentlich die Schuld trägt, inwiefern möglicherweise das Opfer auch eine Schuld trägt oder nicht. Und dann wird eigentlich, also am Anfang ist die Presse mehrheitlich dann auf Seiten des Opfers. Und das ändert sich dann im Verlauf der nächsten Jahre, weil dieser Fall auch so prominent ist, dass er eben Eingang findet in sehr, sehr viele Erzählungen. Muss man auch sehen, dass in England die sogenannte Eisenbahnpornografie ein sehr populäres Genre ist, also wirklich sehr explizites Genre. Und da taucht sie dann immer wieder auf, sodass man sehen kann, dass sie im Lauf der Jahre zur Pornofigur degradiert wird, was dann wiederum die deutsche Sexualwissenschaft aufgreift und ihre Rolle als moderne Lucretia gewissermaßen festschreibt.
Und es geht bis dahin, dass das tatsächlich gefordert wird, dass hochstehende Männer oder reiche Männer vor den Frauen geschützt werden müssen und deswegen nicht mehr mit denen zusammen im selben Abteil reisen dürfen, weil ja immer die Gefahr besteht, dass ihnen ein Vergewaltigungsvorwurf gemacht wird. Auch das ist...
Das sind die Gespenster der Eisenbahngaunerinnen, die man schon in den 1840er Jahren beobachten will, dass sie sich ganz bewusst zu alleinreisenden Männern setzen, ihnen dann Avancen machen und sie dann danach zu erpressen versuchen. Ich glaube nicht, dass irgendein realer Fall überliefert ist, aber das ist eine Diskursfigur, die dann ganz gezielt eingesetzt wird, um Frauen, die Vorwürfe gegen männliche Mitreisende erheben, zu diskreditieren. Und das ist sehr wirkmächtig. Das ist auch, also diese Erzählung findet man auch heute noch.
Also es gibt erstaunlich vieles, was man nur leider nur zu gut wiederzuerkennen glaubt, also von heute aus in diesen ganzen Geschichten, die da im Geschlechterverhältnis, aber auch sonst nachzulesen sind, die ich natürlich alle so nicht kannte. Was würden Sie denn sagen, was hat Sie überrascht und was hat Sie nicht überrascht bei diesen Erkundungen des 19. Jahrhunderts?
Da habe ich, glaube ich, jetzt intuitiv Schwierigkeiten, das gut zu beantworten. Ich glaube, ich kann das eher auf einer anderen Ebene nur beantworten. überrascht hat mich immer wieder der sprachliche Witz. Also ich habe diese Texte so gerne gelesen. Mhm. Und ich finde, das ist dann auch eben eine große Tragik, dass sich Leute wie Eduard Engel durchsetzen mit der Entwälschung der deutschen Sprache, weil ich dieses sprachliche Durcheinander einfach so schön finde. Und das Morgenblatt für gebildete Leser oder davor Stände zu lesen, das ist einfach eine ganz große Freude und das kann ich jedem nur sehr empfehlen. Man kann das auch, also das ist ja alles digitalisiert, kann man ja machen.
Und diese Hackländer-Sachen?
Ja, das ist teilweise ein bisschen schwieriger, aber das ist auch Hackländer ist so ein großer, das ist so ein bisschen der Pionier der Eisenbahnromanze. Also, dass dieser Raum wird im 19. Jahrhundert sehr stark sexualisiert und Hackländer ist so einer der prominentesten Vertreter dessen. Und diese Geschichten sind insofern immer wieder auch unangenehm zu lesen, weil es so einen eigentümlichen Nexus von Romantik, Liebe und Gewalt gibt. Also man in allen diesen Geschichten spielt Gewalt irgendeine Rolle. Es gibt eigentlich keine Geschichten, wo das nicht so ist. Gewalt, Überwältigung. Trotzdem hat es gibt auch bei Hackländer immer wieder lustige Passagen oder unerwartete Passagen, bei denen man auch oft nicht so ganz genau weiß, ob das jetzt freiwillig oder unfreiwillig komisch ist. Und das finde ich ja eigentlich immer am hübschesten.
Gibt es eigentlich auch aus weiblicher Perspektive da viele Sachen?
Also nicht so sehr, glaube ich. Aber es mag auch mit meiner Perspektive zusammenhängen. Also ich meine, es gibt ja ein großes Kapitel über Gender. Aber auch dieses Kapitel ist, muss ich im Rückblick sagen, ziemlich männlich erzählt. Da geht es vor allem um männliche Perspektiven. Nicht nur, aber vor allem. Es gibt schon auch prominente weibliche Eisenbahnreisenden und diese Perspektiven habe ich da auch versucht mit reinzuholen. Aber das ist in meiner Darstellung jetzt nicht so prominent. Ich fände das toll, an der Stelle auch kritisiert zu werden, weil ich bei der Geschlechtertrennung auch immer das ist dann ein ambivalenter Befund, den ich dann am Ende treffe. Also, dass man auch sieht, Moral Panic hin oder her, aber es gibt auch eine Bedrohung. Es gibt diese Fälle. Und es gibt sehr viele Frauen, zum Beispiel auch Rosa Luxemburg, die lieber geschlechtergetrennt reisen. Mhm. Es gibt auf der anderen Seite eine Kritik an der Geschlechtertrennung, vor allem von Typen wie Hackländer. Also so liberale Leute, die der Meinung sind, so diese Geschlechtertrennung, dieses Damencoupé oder wie Hackländer sagt, dieses Damenklostercoupé macht Gelegenheiten zunichte. Dann können wir eben diese Begegnungen, nach denen wir uns sehen, nicht mehr haben. Und eine Perspektive aus, ich sage mal, feministischer Sicht, die diese Damencoupés kritisiert, das habe ich einfach nicht gefunden. Und ich hätte mich sehr gerne darauf bezogen, aber ich habe es nicht gefunden. Aber vielleicht gräbt es ja jemand aus oder ja.
In dem Text von 2019 über das Schievelbusch-Buch geht die Kritik nicht zuletzt auch gegen eine von Schievelbusch aus ihrer Sicht zu stark vorgenommene Trennung zwischen der Zeit davor und der Zeit danach. Wobei die Zeit davor dann auch irgendwie so einen gewissen Natürlichkeits-Authentizitäts-Fetisch hat. Sehen Sie das auch sozusagen jetzt, nachdem das Buch fertig ist und Sie sich so lange damit beschäftigt haben, noch genauso? Oder noch stärker so?
Daran hat sich, glaube ich, nichts geändert. Also wie gesagt, meine Kritik an Schievelbusch ist immer eine sehr liebevolle Kritik, weil ich dieses Buch wirklich nach wie vor wirklich gerne mag, was wirklich erstaunlich ist, angesichts der langen Promotionszeit. Aber in diesem Text, da habe ich ja vor allem über das Schweigen gesprochen. Also Schievelbusch macht da diesen kulturkritischen Befund, dass mit Einführung der Eisenbahn die Menschen aufhören, miteinander zu sprechen, wenn sie sich auf der Reise begegnen. Und das ist sehr schön bei ihm dargestellt. Die Zeitung ist dann die Schutzwand, die wir zwischen uns schieben, damit uns das nicht peinlich ist. Und das ist einfach, also das ist eine schöne Idee, aber es ist schon ziemlicher Quatsch. Also zum einen, weil natürlich, also wenn man sich irgendwie ein bisschen mit Reiseberichten aus der Postkutschenzeit beschäftigt, natürlich haben die nicht die ganze Zeit miteinander geredet. Und auf der anderen Seite ist es gerade die Reiselektüre, die Menschen auf der Eisenbahn immer wieder miteinander ins Gespräch bringt. Also was liest du? Und dann kann man anfangen zu sprechen oder vielleicht auch zu flirten oder wie auch immer.
Das Buch endet und ich glaube, damit hören wir jetzt auch gleich auf. Also es gibt dann die Möglichkeit zu Fragen und Diskussionen. Das Buch hat am Ende so noch so eine Versammlung von Sozialfiguren oder wie würden Sie das nennen? Also der Hochstapler zum Beispiel, die produziert sind von der, also zumindest in dieser Konfiguration dann von der Eisenbahn oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, doch, das sind Sozialfiguren der Eisenbahnklassengesellschaft. Also das sind Parvenus, schwieriges Wort, Mörder und Hochstapler. Und das sind eben Figuren, die in der zeitgenössischen Literatur, in dieser populären Literatur, gerade in diesen schlechten Texten halt immer wieder thematisiert werden und deren natürliches Habitat die Eisenbahn ist, weil man da die Klasse so leicht wechseln kann. Also wenn man auf der einen Seite sagt, es werden Klassengeschichten über die Eisenbahn erzählt, muss man auch sagen, dass die Transgression von Klassengrenzen nirgendwo so einfach so haben so ist wie auf der Eisenbahn, weil es halt sehr günstig ist, für ganz kurze Zeit ein anderer zu sein. Und das macht die Faszination dieses Raums dann eben auch aus und gleichzeitig aber auch die Schwierigkeiten, die man da damit hat, eben aus erstklassiger Perspektive.
Gut, das ist, glaube ich, wirklich ein schönes vorläufiges Ende für unser Gespräch und und ich sage gleich dazu, wir haben das noch nicht ganz entschieden, aber es besteht die Gefahr, dass die Fragen auch im Podcast auftauchen werden. Ja, Hans?
Zwei Episoden, die einer Tagung im LCB zu verdanken sind. Der Westberliner Hörspielautor Adrian befand sich in einem Lazarettzug von der Ostfront nach Westen und musste auf halber Strecke einen Güterzug in Richtung Osten Platz machen. In dem Waggon, in welchem er lag, war er der Einzige, der mit einem Auge noch sehen konnte und konnte den kriegsblinden Kameraden von den Judensternen des Viehgutes in den Waggons auf der Strecke, die ihnen freigemacht werden musste, berichten. In der gleichen Tagung erzählte ein Dramaturg von Hörspiel DDR einen Witz an der Eisenbahngeschichte, was Lenin von Stalin und von Erich Honecker unterscheidet. Wenn der Zug ans Ende seiner Gleise kommt, dann lässt Lenin alle aussteigen, anpacken, Rabotti und wieder einsteigen, weiterfahren. Stalin lässt jeden Zehnten rausholen und erschießen. Und Erich Honecker holt heimlich ein paar Leute raus, die an den Waggons rütteln müssen, damit die, die drin sitzen, glauben, die Fahrt ginge weiter. Eisenbahnwitze.
Gut, ich glaube, das war keine Frage, eine Ergänzung. Luther Müller?
Also wenn ich mich richtig erinnere, war einer der Gründe, warum das Buch von dem Schübelbusch, das war vielleicht bei den Akademikern durchfiel, aber im Publikum ja sehr, sehr gut angenommen wurde, dass es irgendwie so zusammenfiel mit dieser aufkommenden Rezeption der Histoire de Mentalité, also der französischen Mentalitätsforschung, auch der Begriff wurde damals prominent. Und das hatte viel zu tun mit diesem Motiv, das haben wir am Anfang erwähnt, Industrialisierung von Raum und Zeit und wie sich das im Bewusstsein niederspielt. Also der zentrale Begriff dafür wäre ja der Fahrplan. Also es steigen ja alle zur gleichen Zeit ein und aus und das ist irgendwie schon ein Gegenmotiv zu der inneren Schichtung der Klassen und der Wagenklassen. Und da würde mich interessieren, wie wurde das damals gesehen? Also dieses Demokratisierungsversprechen würde sich ja intuitiv logisch anschließen an die Gleichheit der Geschwindigkeit, also in der man reist. Unabhängig davon, dass sich das dann intern noch als Klassenreise beschreiben lässt. Aber der Fahrplan, der ist ja auch älter als die Eisenbahn. Sie haben zu Recht gesagt, der Schiebebusch macht das eine zu große Zäsur zwischen Kutschenzeitalter und also weil es die Mythologie dieses Schneckenpost und so gab, die stimmte aber ja nicht damit überein, dass irgendwie seit der frühen Neuzeit die Kutschen selber schon einen ungeheuren Beschleunigungsprozess darstellten. Also vieles von dem, was dann später kam, ja da schon drin war. Aber mich würde mal interessieren, wie haben denn die Zeitgenossen dieses Fahrplanproblem, das ist jetzt im Moment ja eigentlich unser aktuelles Thema. Also das heißt, der Begriff Verspätung setzt ja einen Fahrplan voraus.
Ja.
Und wenn man jetzt die Bahn sich anguckt, dann würde man sagen, man hat manchmal den Verdacht, man ist in einer Zeit angekommen, wo sich gewissermaßen der Begriff des Fahrplans auflöst. Weil man ja oft diese Hinweise kriegt, dass unklar ist, ob Züge fahren. Und das gibt eigentlich den Fahrplan wieder auf. Und damit auch Verspätung und so. Also das würde mich interessieren, wie haben die das diskutiert damals? Also war das für Sie einfach Fortschritt, dass man, dass das schnell ging und dass man gleich schnell reiste oder wie war?
Ja, Sie haben das ja eben schon ganz wunderbar gesagt. Also die Unterwerfung unter das Regime der Zeit und des Fahrplans, das hat was Demokratisierendes und in der Sprache der Zeit Demokratisierendes, Egalisierendes. Und das wird durchaus auch so wahrgenommen. Also es gibt Reportagen über den preußischen König, der jetzt Eisenbahn fährt. Und es wird also mit sehr viel Erstaunen vermerkt, dass er sich an diesen Fahrplan hält. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, denn da haben Sie auch drauf verwiesen, es gibt davor auch schon Fahrpläne. Und es gibt also grundsätzlich das System der ordinären Post, das ist jetzt für Aristokraten eigentlich keine Option. Aber es gibt dann das, was Klaus Beirer, dessen Arbeiten, finde ich, leider verschwunden sind, auch aus der Forschungsliteratur verschwunden werden. Es gibt davor die sogenannte Eilwagenrevolution, so sagt man das in Deutschland oder in Frankreich sind es die Diligencen, in England die Stagecoaches, die enorme Geschwindigkeitserhöhungen mit sich bringen und die auch mit ziemlich festen Fahrplänen operieren. Und gerade diese Formen der Beschleunigung, die sind halt sehr viel schneller, als wenn man jetzt mit seiner eigenen Kutsche reist, was ja gewissermaßen dieses Ideal wäre, des Aristokraten oder als sein eigener Herr auf Reisen. Das ist nicht besonders sinnvoll, das zu machen. Und es gibt dann eben auch, das kann man sich fragen, wie typisch der ist, aber so jemand wie Fürst Pückler, der ja so ein bisschen der Paradereisende, der bekannteste, prominenteste Reisende dieser Zeit ist, der empfiehlt seinen Lesern auch, natürlich diese neuen Verkehrsmittel zu nutzen. Und insofern ist es eben, auch wenn es natürlich, ne, es hat etwas Egalisierendes mit diesem Fahrplan, aber er ist eben nicht ganz neu.
Wolfert?
Ja, mir fiel jetzt auf, dass in Ihrer weitgespannten Mikroanalyse im Grunde genommen eigentlich eher kritische Denkfiguren im Zusammenhang mit der Eisenbahn auftauchen. Und da ich mich jetzt, ich habe mich damit jetzt nicht so intensiv beschäftigt, aber mit dem amerikanischen Modell, und da fällt auf, dass die Eisenbahn wirklich mythisch besetzt ist. Also die Moving Frontier, die Frederick Jackson Turner ausgerufen hat, die hing dann sozusagen, als sie geschlossen war, das war dann, als Union Pacific und Western Union sich getroffen haben im Kontinent und die Eisenbahnlinien von einem Kontinent zum anderen verlegt worden waren. Das heißt also, dass auch die Personen dann nicht nur über das Fargo Kutschen transportiert worden sind und dann also sozusagen diese sich bewegende Grenze, erst waren es die Jäger, dann waren es die Rancher, die Farmer, die Miner. Und dann, also die Eisenbahn hatte sozusagen einen Schlusspunkt gesetzt. Und interessanterweise wurde diese Moving Frontier dann genau dann für beschlossen erklärt, als die Eisenbahnlinien sich getroffen haben. Also, kurzer Sinn, dieser positive Mythos, der taucht offenbar überhaupt nicht auf. Es sind natürlich andere Bedingungen, klar, es ist nicht riesige Kontinente, aber trotzdem könnte man noch meinen, dass es so irgendwie etwas von Fortschrittsmythos auch eigentlich in den Narrativen auftauchen müsste, oder ist das überhaupt nicht der Fall?
Doch, das ist absolut der Fall. Also das ist jetzt nur die Art und Weise, wie ich darüber gesprochen habe. Und, natürlich, also ich meine, dieser Frontier-Mythos, der ist speziell, ne? Und aber den kennen wir alle durch den Western. Und das sind ganz starke Bilder. Ja, genau. Und aber auch sonst, natürlich in den 40er Jahren, ist es mit ganz starken Fortschrittsversprechen verknüpft, also was die nationale Integration betrifft. die überhaupt erst durch die Verbindung mit der Eisenbahn entstehen soll. Also Friedrich List als der bekannteste Proponent dessen. Was den Frieden betrifft, den ewigen Frieden, der auch durch die Eisenbahn befördert werden soll. Was die allgemeine Bildung betrifft. Also jetzt, Informationen können ja auf ganz andere Art und Weise zirkulieren. Was die Beseitigung der Armut betrifft. Das ist eben dieses Motiv, jetzt diese vierte Klasse einzuführen. Auch die Ärmsten der Armen müssen in die Zirkulation integriert werden, damit sie sich an anderer Stelle eine Arbeit verschaffen können, damit sie sich weiterbilden können und so weiter. Und das sind Motive, die spielen einfach für meine Darstellung, die sich eben auf dieses Soziale bezieht, nicht so eine große Rolle. Was aber da auch ganz wichtig ist, ist eben dieses Gleichheitsversprechen. Und das ist ein Motiv, was die Eisenbahn auch immer beibehält. Diese Idee, die ja auch ihre Plausibilität hat, dass die Eisenbahn bis zu einem gewissen Grad alle gleich macht. Das ist ja eine ziemlich revolutionäre Einrichtung. So ein Raum, in dem alle Teile der Gesellschaft versammelt sind. Das gibt es ja sonst einfach nicht. Und wenn man sich vergegenwärtigt, welche Rolle Verkehrsmittel für soziale Distinktion spielen und auch für die Repräsentation des Sozialen. Das ist heute so, das ist davor so. Das sind die Equipagen davor. Heute, also es gibt ja keine Doku, die nicht mit Superjachten bebildert wäre. Und natürlich ist es dann revolutionär und ein riesiges Versprechen, wenn jetzt alle auf einmal gleich befördert werden in der gleichen Geschwindigkeit.
Michaela?
Ja, vielen Dank. Ich denke gerade die ganze Zeit über Bedürfnisse nach. Und was du gesagt hast, zu den 50ern, glaube ich, hast du gesagt, ist die dritte Klasse abgeschafft worden, erste, zweite. Wie machst du das denn heute, wenn du Eisenbahn fährst? Ich denke mal, also als selber fahrende Bedürfnisse, das Ruheabteil. Also man kann sich dann eher so als, die einen wollen telefonieren, die anderen wollen arbeiten. Kommt es so irgendwie dazu, dass man sich das mehr aussuchen kann? Also du hast es ja Klasse, Geschlecht und Rasse. Was bist du für ein
Fahrer? Also ich muss aber an einer Stelle sagen, weil ich das jetzt nicht ganz richtig wiedergegeben bin, in den 50er Jahren wird zwar dem Namen nach die dritte abgeschafft, eigentlich wird die erste abgeschafft, weil es dieses Bedürfnis, also nur das jetzt nur am Rande, weil eben diese erstklassigen Passagiere jetzt umgestiegen sind, weil die nicht mehr die Eisenbahn brauchen, weil die jetzt fliegen können. Ich selbst, ja, weiß ich nicht. Ich bin lange Zeit jetzt leidenschaftlicher Deutschlandticketfahrer vor allem gewesen und bin da auch für die Arbeit sehr viel unterwegs gewesen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Autoren im 19. Jahrhundert, die in die vierte Klasse absteigen, um Sozialstudien zu machen. Und ich habe da auch immer eine große Freude dran gehabt, Regionalverkehr zu fahren und zu gucken. Und aber mit dem Ruheabteil, ja, weiß ich nicht, ja. Also das ist ja wiederum so eine Art und Weise, wie wir jetzt über das Eisenbahnfahren gerne sprechen. Ich fahre Bahn, um da zu arbeiten und so. Das sind so bestimmte Phrasen, die immer wieder kommen.
Ich hatte noch eine Meldung da hinten. Und wenn es nichts Dringendes mehr gibt, könnten wir auch auf Wein und Bier umsteigen.
Mich würde interessieren, wie die Eisenbahngesellschaften selbst mit der Frage der sozialen Ungleichheit umgegangen sind. Also weil dieses neue Produkt Eisenbahnreise ja ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch erstmal populär gemacht werden musste. Und würde mich interessieren, in der Werbung für dieses Produkt wurde da eher der Faktor der Egalität und Egalisierung betont, dass jetzt alle sozusagen die Möglichkeit haben, mobil zu werden und zur Arbeit oder in den Urlaub und sonst wohin zu fahren. Oder wurde vielleicht parallel dazu auch gerade die weiterhin bestehende Möglichkeit der Distinktion betont, also dass man eben durch die unterschiedlichen Klassen dann doch noch auch innerhalb der Gleichheit dann die Möglichkeit hat, sich zu unterscheiden und dadurch auch Distinktionsgewinne zu machen, also weil das wäre ja denkbar.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe mich leider mit der Werbung von Eisenbahngesellschaften nicht beschäftigt, aber ich würde mal vermuten, dass das, worauf Eisenbahngesellschaften abstellen, vor allem diese radikale Verbilligung ist. Also es ist ja viel, viel günstiger. Also jetzt mit der Eisenbahn wird das Reisen für viele überhaupt erst möglich. Fußgänger werden jetzt zu Reisenden. Und aber ich habe es mir jetzt, das kann ich leider wirklich nicht gut beantworten.
Gut, eine letzte Frage.
Ja, das ist vielleicht auch nur eine Anmerkung, weil mir das die ganze Zeit während sieht. Vielen Dank, das klingt super interessant.
Und während der ganzen Zeit ihres Gespräches oder wie Sie geantwortet haben, habe ich immer ans Internet denken müssen. Das ist ja heute fast, also ersetzt man das Wort Eisenbahn und jetzt mit Internet. Es gab Versprechen am Anfang von Gleichheit und alle können den Raum, die Zeit überschreiten und miteinander kommunizieren. Und also ganz viele Dinge haben mich daran erinnert und weiß jetzt auch nicht, keine so eine richtige Frage, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht irgendwie an solche sowas gedacht haben, oder?
Da würde ich mich aber mit fremden Federn ausschmücken. Also Eisenbahn als Kommunikationsrevolution spielt in der historischen Forschung schon eine große Rolle. Ich denke jetzt gerade an Wolfram Siemann, der das, glaube ich, sehr anschaulich beschrieben hat. Aber ja, Sie haben vollkommen recht. Ja.
Eines wollte ich doch noch vorlesen, nämlich das Motto der Arbeit von Wolfgang Poort. Das ist jetzt kein heiterer Schluss. Der Blick zurück ist ein Blick in den Spiegel und mit Entsetzen stellt man fest, dass es immer schon so war, wie es heute ist.
In der nächsten Folge der Krummen Straße sprechen wir über Kunst und Kennerschaft in Zeiten der digitalen Omnipräsenz von Bildern. Zu Gast ist die Kunsthistorikerin Margarete Pratschke.